Danke. Ich bin es nicht gewohnt, da so festzustehen, weißt du? Es ist nämlich so, ICF-Pastoren sind alles hyperaktive Kinder. Das ist der einzige Job, den man als hyperaktives Kind wählen kann, ist meiner Meinung nach ICF-Pastor zu werden. Und da muss man sich bewegen, weil sonst ist nicht gut. Schön, dass ich als Missionar eingeladen wurde aus Bayern nach Baden-Württemberg. Habe ich gerade so verstanden, gell? Ja, ist schön. Ja, sehr schön bei euch zu sein. Ich hoffe, ihr habt eine sehr gute Zeit. Ich liebe besonders draußen die Stände. Ich liebe die Vielfältigkeit auf dieser Konferenz. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Weil das zeigt für mich immer das Reich Gottes. Diese Vielfältigkeit von unterschiedlichsten Bewegungen, unterschiedlichste Ansätze, unterschiedliche Sachen. Und das finde ich faszinierend. Meine Vorstellung ist immer die, zum Beispiel nehmen wir mal Stuttgart. Wenn jetzt heute Gottesdienste sind in ganz Stuttgart, ganz viele Gottesdienste, viele verschiedene Denominationen, habe ich letztes Mal jemand die Frage gestellt, was er denkt, in welchen Gottesdienst Jesus Christus gehen würde, wenn er leibhaftig nach Stuttgart käme. Das ist eine gute Frage, gell? Je nach übertriebenem Selbstbewusstsein sagst du natürlich, ja klar, zu uns in die Kirche. Ne? Ist ja klar. Der kommt natürlich wohin auch immer. Die katholische Evangelie, kommt er hin, evangelisch, Brüdergemeinde, ICF, gar nicht. Also im Endeffekt sage ich dir, was meine Antwort ist. Er kommt in jede Kirche in Stuttgart, wo Menschen sind, die ihn lieben. Fertig. In jede. In jeden Gottesdienst, wo Menschen sind, die ihn lieben. Und hier sind ganz viele Menschen, die Jesus lieben. Deswegen fühle ich mich jetzt schon wohl bei euch. Das ist absolut genial. Es geht um radikal leben, radikal lieben. Und in der Ausschreibung habt ihr schon gesehen, es ist von dem Lateinischen abgeleitet, nämlich verwurzelt sein, tief verwurzelt zu sein. Und es hat für mich viel mit Identität zu tun. Jemand, der radikal liebt und das gesund macht, hat eine gesunde Identität. Jemand, der radikal liebt und nicht gesund ist in der Identität, liebt nicht gesund. Vielleicht kennst du Menschen in deiner Umgebung, die sind gerade über alle Ohren verliebt. Kennt jemand, der jemand verliebt ist gerade? Ja? Bist du gerade verliebt? Wenn dein Partner da ist, solltest du dich jetzt melden. Sonst gibt es Ärger. Nochmal, wer ist heute verliebt? Ja? Auch 40 Jahre Ehe zählen auch, du darfst dich melden. Ja, okay. Wenn nicht, gibt es hier Gebetsteams für die jetzt Seelsorge brauchen? Egal. Okay, also. Wenn jemand total verliebt ist, zum Beispiel dein Freund, und du denkst dir von außen betrachtet, dein Kumpel, ja, irgendwie wirkt deine Beziehung nicht so ganz gesund. Du bist zwar mega radikal, du machst alles für die neue Flamme, aber es wirkt nicht ganz gesund. Du gibst dich komplett selber auf und du bist ganz komisch geworden. Also es gibt ein radikal Lieben und ein radikal Leben, das sogar ungesund ist, aber wenn deine Identität in Gott tief verwurzelt ist, dann wirst du erst radikal lieben und leben, das ist wirklich ein Unterschied. Macht. Und ich möchte euch da in ein Thema mit reinnehmen, was mich seit ein paar Jahren beschäftigt, was mit den Wurzeln zu tun hat, weil ich habe jahrelang als Hauptschullehrer gearbeitet und dort hatte ich viele Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen und die wussten nicht ihre Identität. Viele von ihnen wussten nicht, wer ihr leiblicher Vater ist. Ein junges Mädchen kam mal zu mir in der 5. Klasse und hat gesagt, Herr Teichen, könnten Sie mein Vater sein? Sag ich, wieso? Sagt sie, ja, die letzten 5 Männer meiner Mutter in den letzten 3 Monaten haben mir alle nicht gefallen. Sie weiß nicht mehr, wer ihr leiblicher Vater ist. Vielleicht kennst du es aus deinem Leben, vielleicht kennst du andere Menschen, vielleicht die adoptiert sind und dann sich die Frage stellen, gar nicht zur Ruhe kommen, weil sie nach ihren Wurzeln suchen. Wir suchen ständig nach unseren Wurzeln. Wir suchen Wurzeln bei unseren leiblichen Eltern. Wenn wir sie nicht kennengelernt haben, wollen wir sie kennenlernen, egal wie toll unsere Pflege- oder Adoptionsfamilie ist. Wir wollen unbedingt kennenlernen, wer ist mein leiblicher Vater. Wir suchen unsere Wurzeln schon bei Menschen. Wie viel mehr ist es bei Gott so? Wenn du bei Gott tief verwurzelt bist, Psalm 1 heißt, der Mensch ist tief verwurzelt an einem Bach, der tief runter die Wurzeln hat, an den Fluss, an das Wort Gottes hin, an die Identität Gottes hin. Je tiefer du verwurzelt bist, desto fester stehst du im Glauben. Es gibt ein paar Punkte, wo ich heute darüber reden kann, die es, glaube ich, daran hindern, radikal zu leben und zu lieben, weil sie uns hindern, in die Tiefe zu gehen oder an diese tiefen Wurzeln zu kommen. Zum Beispiel unser Gottesbild. Ich meine es nicht, falls du schon lange in einer Kirche bist, was du im Kindergottesdienst von klein auf gelernt hast, sondern was wirklich dein Gottesbild ist. Weißt du, wie du wirklich dein Gottesbild rauskriegst? Nicht, indem ich dich frage und du sagst, wie im Religionsunterricht, Jesus Christus. Und alle sagen, richtig. Note 1. Ich meine das, was in deinem Herzen ist. Ein Beispiel. Was passiert, wenn in deinem Leben es mal nicht gut läuft? Es Leid in dein Leben gibt, kommt. Wie empfindest du dann Gott? Vertraust du ihm? Liebst du ihn? Oder sagst du, ich kann Gott nicht vertrauen? Ich habe einen Groll in mir. In schwierigen Situationen merkst du, was dein Gottesbild ist. Oder wenn du die Bibel liest. Wenn du die Bibel liest, wird es relativ schnell passieren, dass dein Gottesbild durchdrückt. Je nachdem, welches Gottesbild du hast, und wir alle in Deutschland bis zum gewissen Punkt haben so ein Gottesbild, dass Gott so eine leichte Spaßbremse ist. Spaßbremse Gott. Das heißt, er verbietet uns Dinge, die nennt er dann Sünde, die wären eigentlich recht cool, ja? Aber wir dürfen sie halt nicht tun. Warum? Wir sind halt Christen. Dann sagt er so Sätze, wie es eine Sünde wert oder andere Sachen. Das heißt, wir fangen an, Fragen zu stellen, weil wir darüber nachdenken, dahinter ein Gottesbild ist, das sehr speziell ist. Also letztens kommt ein junger Mann zu mir und sagt, ja Pastor, kannst du mir mal erklären, er war relativ frisch mit Gott unterwegs, wie ist das mit Sexualität? Schönes Beispiel. Gell? Sexualität ist ein super Beispiel. Bei Sexualität merkst du relativ schnell, was für ein Gottesbild du hast. Also zum Beispiel so ein Gott, der sagt, das darf man aber nicht. Also ein moralischer Gott, der dich einengt. Und der hatte die Frage gestellt, ja Pastor, also ich habe alles verstanden, finde ich immer super, wenn jemand sagt, er hat alles bei Sexualität verstanden. Ja. Ich bin schon 20 Jahre verheiratet und habe noch nicht so viel verstanden, muss ich sagen. Okay, aber er hat alles verstanden und hat dann gesagt, ja weißt du, es ist ja so, dass Sexualität könnten wir Ehe. So, ja, okay, cool, alles klar. Ja, aber er hat eine Frage, wie weit darf man denn gehen vor der Ehe? Ich weiß nicht, ob du so ein Gespräch jemals geführt hast, solltest du ansatzweise in der Jugend mal tätig gewesen sein, willst du so ein Gespräch schon mal geführt haben oder du lebst irgendwo, wo ich nicht weiß, wo du lebst. Aber die Fragen kommen dann. Ja, wie weit darf man gehen? Was meint er damit? Er möchte mit der Sexualität auf die Ehe warten, aber wie weit darf man gehen vor der Ehe, dass man noch nicht Sex hat, das Gebot nicht bricht, aber trotzdem, ja, ein bisschen was ausprobiert, sag ich mal so. Ne? So, was steckt hinter der Frage für ein Gottesbild? Ich möchte es dir kurz erklären. Dahinter steckt der Gedanke, dass das Gebot von Gott eigentlich gar nicht gut ist. Sonst müsste ich ja gar nicht fragen, wie weit darf ich gehen? Wenn ich der Meinung wäre, es wäre wirklich gut, was Gott sich ausgedacht hat, würde ich eine ganz andere Frage stellen. Würde sagen, Gott, was ist eigentlich die Schönheit von Sexualität? Was hast du dir eigentlich wirklich ausgedacht? Wie kann man das genießen? Wie ist das wunderschön? Nein, er fragt, wie weit darf er gehen? Das ist ein bisschen so, wie wenn ich an dieser Bühne bin und einfach an der Kante überlege, sage, wie weit darf ich noch gehen, dass ich noch nicht komplett runterfalle? Also, dass ich hier noch, ich bin noch oben, gell? Ich bin noch oben. Wie weit darf ich gehen, dass ich noch auf der Bühne gerade so oben ist? Das war zu weit. Ja? Anstatt zu sagen, die Bühne ist riesig, ich habe hier viel Platz, gehe ich an die Grenze. Ich mache es mal einem anderen Gebot, um dir zu zeigen, wie komisch diese Frage ist. Ich nehme mal ein anderes Gebot. Also, das Wort, du sollst die Ehe nicht brechen, ist das hebräische Wort Naab, das heißt, kein Sex außerhalb der Ehe haben, steht in 10 Geboten. Ich nehme jetzt mal ein anderes Gebot. Du sollst nicht töten. Was würdest du über mich denken, wenn ich dich fragen würde, ich habe alles verstanden mit dem Gebot, aber ich habe mal eine Frage. Wie weit darf man gehen, dass ich jemanden noch nicht komplett töte, nur quäle oder sowas, oder Folter? Aber wie weit darf man gehen, dass ich ihn noch nicht komplett getötet habe? Wie weit darf man gehen, Pastor? Ich würde sagen, ist was mit dir falsch? Musst du zum Therapeuten, wieso stellst du mir eine Frage? So, bei dem Gebot kommen wir nicht auf die Idee, aber beim anderen Gebot glauben wir, Gott hat uns was vorenthalten. Er meint es nicht wirklich gut mit uns. Und dann stellen wir so Fragen, warum? Wir kennen Gottes Wesen nicht gut genug. Er ist der Erfinder des Lebens. Er hat die besten Ideen für uns. Aber die finde ich nicht auf ProSieben, Sat.1 oder bei Netflix. Die finde ich, wenn ich den Erfinder des Lebens wirklich selber frage. Und die Folge ist, dass wir in unserer Identität oft nicht wissen, wie Gott ist. Paulus warnt mal die Christen, ganz am Anfang der Kirchengeschichte davor, ihre Wurzeln zu verlieren. Er sagt, wenn ihr vergesst, kannst du zu Hause nachlesen, steht in Römer 11, sagt er, wenn ihr Christen vergesst, dass eure Wurzeln jüdisch sind, wenn ihr das vergesst, werdet ihr keine Kraft mehr im Glauben haben. Jetzt, ein paar Jährchen später, leben wir in einer Generation, die es komplett vergessen hat. Bereits 300 nach Christus haben die Christen vergessen, dass ihre Wurzeln jüdisch sind. Wusstest du, dass die ersten Christen gar nicht Christen hießen? Erst in Apostelgeschichte 15, ja, ganz viel später heißt es, und sie wurden zum ersten Mal Christen genannt. Wie? Hießen die noch immer Christen? Nee, erst in Griechenland sozusagen wurden sie Christen genannt. Wie hießen die denn vorher? Gute Quizfrage, gleich am Anfang, gell? Sie hießen Nachfolger von Jesus. So hießen sie. Und es war eine jüdische Glaubensgemeinschaft. 300 nach Christus kommt Kaiser Konstantin und hat einen großen Judenhass. Und er hat das Ziel, alles aus der christlichen Kirche, was jüdisch ist, rauszuziehen. Bis dahin war es für Christen vollkommen normal, jüdische Feste zu feiern. Jesus übrigens ist vielleicht für dich vollkommen normal, wenn du deine Bibel mit offenen Augen liest, zu zum Beispiel nicht ein Abendmahl vorbereiten lassen, sondern ein Pessahmahl, steht sogar so in der Bibel drin. Er schickte seine Jünger los, das Pessahmahl vorzubereiten. Das heißt, er feierte mit ihnen das Pessahmahl und nach dem Pessahmahl nahm er einen Kelch. Ich weiß nicht, wie du die Bibel liest, aber wenn du sie ohne jüdische Wurzeln liest, denkst du, ah ja klar, kenne ich ja noch letzten Woche von der Messe, da nimmt man halt dann so einen Kelch. So war es bei Jesus jedenfalls nicht. 300 nach Christus versucht Konstantin, alle Feste abzuschaffen, alle jüdischen Wurzeln rauszunehmen, setzt jeden jüdischen christlichen Leiter ab, schickt sie alle raus, ersetzt sie durch Leiter, die ihm hörig waren und dem Staat hörig waren und gründet die erste Staatskirche damals. Und jeder dachte, es ist ein Geschenk. Nein, es war kein Geschenk, weil seitdem hat das Christentum in der Breite vergessen, dass man jüdische Wurzeln hat. Wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich darüber predige, ich dachte, das mache ich ganz bestimmt nicht, ich bin ja kein Israel-Freak. Ich weiß nicht, vielleicht bist du selber ein Israel-Freak, dann will ich dich jetzt nicht beleidigen, aber es gibt für mich Menschen, die auf mich zukamen, und ich nenne sie mal Israel-Freaks deswegen, weil sie nur noch Israel, Israel, Israel. Letztens kam jemand auf mich zu und hat gefragt, ob ich mit ihm Stiftshütten-Worship machen möchte. Und ich so, was? Er hat gesagt, du hast so ein Buch über hebräische Wurzeln geschrieben, dann machst du bestimmt Stiftshütten-Worship. Nee, mache ich nicht, ich mache Hillsong. Genau, ist egal. Also, ich hätte das nie geglaubt, aber was ich sagen möchte ist, an diesen Wurzeln finden wir unsere wahre Identität. Weil sonst geht es dir beim Bibellesen tendenziell so wie mir jahrelang. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und war total verwirrt. Ich habe mal mit dem Alten Testament angefangen mit 19. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal das ganze Alte Testament durchgelesen hat. Ich habe es gemacht. Spätestens über 3. Mose dachte ich so, Gott, was ist mit dir kaputt? Ich habe gedacht, ich bin jetzt irgend so ein Horror-Movie oder so ein Slasher-Movie und dann nur noch Blut und dann nur noch wird der geschlachtet. Und ich dachte, hä, was geht denn ab? Also 3. Mose, das kannst du mal lesen, richtig cooles Buch. Und dann habe ich weitergelesen und nichts verstanden. Nichts verstanden. Ganze Alte Testament, paar so kleine Geschichten, die Netze mit David, über die predigen wir ja auch, aber im Großen und Ganzen habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass zwischen Alten und Neuen Testament ein weißes Blatt Papier in meiner Bibel ist. Ist das in einer Bibel auch? Das ist in jeder Bibel, ein weißes Blatt Papier. Und da habe ich gedacht, ah ja gut, jetzt kommt ja das Neue Testament. Und ich bin ein schlauer Fuchs, wenn es ein Neues gibt, brauche ich das Alte nicht mehr. Also wenn mein Vater ein Neues Testament macht und ein Altes Testament, dann will ich das Neue lesen. Es scheint, es gefällt mir nicht, dann schaue ich noch im Alten nach. Oder? Das heißt, ich wusste gar nicht mit umgehen. Dann habe ich Texte gelesen, zum Beispiel über Abraham, der seinen Sohn opfert und hat mir gedacht, was ist das für ein Gott? Warum will der, dass Abraham seinen Sohn opfert? Und meine Identitätskrise wurde größer, weil ich sage ja, ich bin Christ und ich glaube, dass das Wort Gottes ist, aber der erste Teil der Bibel kann ich gar nicht in Zugang finden. Ich denke mir, was ist das für ein Gott und Kriege und die Bünde? Und dann auf einmal heißt es, es gibt den neuen Bund. Dann habe ich das nachgelesen, habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Gott sagt, es sind ewige Bünde. Und ich war total verwirrt. Ich weiß nicht, wie du die Bibel liest, aber ich sage dir mal, wie die meisten Leute in München Bibel lesen. Damit komme ich dir jetzt nicht zu nahe. Du kannst das jetzt auf dich nicht übertragen. Das ist halt nur München, okay? Also in München lesen die meisten Leute Bibel wie so ein Puzzleteil. So ein Puzzle, wo sie einfach sagen, oh super, ich habe jetzt hier so ein Puzzle bekommen. Einzelne Bibelstellen, dann lesen sie es. Ich mache es mal in 3. Mose 20. Lesen sie so eine Bibelstelle, dann heißt es da auf einmal, ah ja, also man soll keinen Sex mit Tieren haben, steht da. Und dann sagt man sich so, sinnvoll, oder? Wer ist dafür, dass das Gebot gut ist? Alles klar, behalten wir die Bibelstelle? Die behalten wir, okay? 3. Mose, kein Sex mit Tieren, behalten wir, nehme ich in meinen Puzzle auf. Dann lesen wir weiter. Ja, kein Sex mit der Tante. Ja, kann man auch lassen, oder? Behalte ich auch noch, ja. Eine Schwiegermutter? Lass mal auch, oder? Okay. Kein Sex mit dem gleichen Geschlecht? Jetzt wird schon schwierig. Kann man das politisch korrekt, kann man das sagen? Kann man es nicht sagen? Ah, ich weiß nicht. Tu mal lieber weg, die Bibelstelle, gell? Einfach wegschmeißen, weil ich glaube, es ist nicht mehr so am Puls der Zeit. Dann heißt da, der Mann soll keinen Sex haben, wenn die Frau ihre Tage hat. Schwachsinn. 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 Weg. Die Bibelstellen, die machen wir alle weg. So. Jetzt habe ich gesagt, die brauchen wir alle nicht, weil ich habe jetzt einfach mal kurz entschieden, welche Bibelstellen gut waren. Die nehmen wir. Sex mit Tieren, schlecht. Schwiegermutter, auch wenn sie gut aussieht, schlecht. Tante, schlecht. Homosexualität, lass mal drin. Und wenn sie ihre Tage hat, lass mal drin. So, was habe ich jetzt gerade gemacht? So lesen die meisten Leute Bibel. Ich habe entschieden, was von dem Text von Gott inspiriert ist und was nicht. Wer war gerade Gott? Ich. Ich bin Gott. Ich entscheide, was von dem Buch gut ist, was nicht gut ist. Was ich wegstreiche, weil es mir nicht passt und was ich drin lasse. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, ob du gerne puzzelst. Meine Frau puzzelt gerne, ich schaue ihr nur zu. Ich puzzle nicht gerne, muss ich sagen. Besonders nicht so die Riesenpuzzle. Aber wenn ich keinen Überblick habe, wenn ich nicht weiß, was da rauskommen soll, das heißt, wenn ich nicht weiß, aha, das soll da rauskommen, bin ich beim Puzzle vollkommen lost, denke ich mir, hä? Ist doch alles grün. So, wenn du die Bibel liest und keinen Überblick hast über was Gottes Plan ist und nicht rauszoomst, wird es dir beim Bibellesen immer so gehen. Was machst du, wenn du puzzeln kannst? Was würdest du machen, wenn ein Puzzleteil für dich gerade keinen Sinn macht? Die Puzzle-Profis im Raum wissen das. Man schmeißt es nicht weg, das wäre dumm. Man nimmt es und sagt, okay, ich habe keine Ahnung, wo es gerade hinkommt und ich lege es mal zur Seite. Irgendwann werde ich verstehen, was es ist und dann brauche ich es. Jemand, der puzzelt, schmeißt es niemals weg. Aber wir lesen die Bibel ganz oft so, dass wir ganz viel wegschmeißen. Warum? Weil wir es nicht verstehen. Ich möchte dir jetzt ein bisschen nahe treten. Nur weil du es nicht verstehst, heißt noch lange nicht, dass Gott nicht einen Plan hat, weil Gott ist ein bisschen größer als unser kleines Köpfchen. Stell dir vor, Gott könnte nur das tun, was wir verstehen. Das ist ja ziemlich schlimm. Also, wie kann ich es dann machen, wenn ich die Bibel lesen will und dann Zugang finden will? Ich möchte es dir erklären. Und zwar, es gibt im Psalm 119, David betet dort sehr, sehr viele Verse lang, wo er Gott bittet, dass Gott ihm die Augen öffnet. Er betet zum Beispiel, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Diese Welt wird nicht für immer meine Heimat sein, deshalb brauche ich deine Gebote, die mir zeigen, was du für richtig hältst. Er betet, öffne mir die Augen, lass mich erkennen. Lehre mich. Du musst mal Psalm 119 lesen. Und was betet er? Welchen Teil der Bibel meint er? Den ersten Teil der Bibel. Den gab es nämlich nur. Er ist der Meinung, dass Gott uns die Augen öffnen muss. Wenn du die Bibel einfach nur wie ein Buch liest, dann denkst du dir, Schwachsinn, Blödsinn, stimmt nicht, was ist das? Wenn du sagst, Gott öffne mir die Augen, dann verstehst du, dass es ein geistliches Buch ist, wo Gott dir die Augen öffnen muss und dass du es erstmal gar nicht verstehst. Die Bibel ist voll von dieser Metapher, dass Gott die Augen öffnen will. Kannst du mal zu Hause nachlesen, zum Beispiel Jesaja 42. Da sagt Gott, hört ihr Tauben und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Ist Gott jetzt jemand, der Gehörlose und Blinde boppen will mit dieser Bibelstelle? Nein, er meint gläubige Menschen. Und er sagt, ihr seid blind. Ihr habt zwar die Augen, aber ihr habt keine geistlichen Augen. Ihr habt zwar die Ohren, ihr habt aber keine geistlichen Ohren. Jesaja 43, es soll hervortreten, das blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch Ohren haben. Gott möchte uns die Augen öffnen. Es gibt eine Bibelstelle, die ich lange nicht verstanden habe und das gehört zu einer der Bibelstellen, die ich lange zur Seite gelegt habe, weil ich sie nicht verstanden habe. Ich habe sie nie weggeschmissen, weil ich wusste, da gibt es bestimmt viel zu entdecken. Und die Bibelstelle ist, dass Jesus einen Blinden heilt und ihm das erste Mal die Hände auflegt und er sieht verschwommen, und Menschen umherlaufen wie Bäume. Vielleicht kennst du diese Bibelstelle. Dann betet Jesus Christus noch einmal und dann sieht er klar. So, die Bibelstelle habe ich nicht verstanden, habe sie zur Seite gelegt, habe mir verschiedene Auslegungen angeguckt und dann habe ich irgendwann gemerkt, warum frage ich nicht mal Jesus selber? Der weiß ja eh alles, der ist ja das Wort Gottes. Und dann durch verschiedene Situationen habe ich zum ersten Mal eine Antwort bekommen, was das heißt. Ich sage dir, was es nicht heißt. Der lebendige Sohn Gottes muss nicht zweimal beten, dass jemand gesund wird. Okay, das heißt es nicht. Was macht er dort? Er betet das erste Mal und der Blinde sieht Menschen umherlaufen wie Bäume. Nachdem ich einmal die Grundsatzentscheidung getroffen habe, dass dieses ganze Buch von Gott eingegeben ist und nicht ich entscheide, was inspiriert ist, sondern mich mit Demut unter das Wort Gottes stelle, mache ich immer Folgendes. Ich sage dann, okay, Bäume. Dann fange ich an, bei Bible Server Bäume einzugeben und lese alle Bibelstellen zum Thema Bäume. Kannst mal machen. Dann wirst du Folgendes merken. Dieses Buch ist über 1500 Jahre geschrieben, hat verschiedene Schreiber, aber nur einen Autor, den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du alle Bibelstellen zu Bäume liest, wirst du Folgendes merken, dass Bäume in der Bibel immer wieder für Menschen stehen. Ich mache dir kurz das Beispiel, zu Hause kannst du es nachlesen, wenn ich glaube, es ist Psalm 1. Da heißt es, er ist wie ein Baum, der Mensch nahm Wasser gepflanzt. Psalm 92, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Jeremia 17,7. Der Mensch ist wie ein Baum an Wasser gepflanzt. Jesaja 55. Alle Bäume auf dem Feld sollen in die Hände klatschen. Jetzt wird's tief. Macht irgendwie Sinn, wenn es Menschen sein sollen, gell? Okay. Sonst nicht. Okay. Sacharja 4. Was sind jetzt das für zwei Ölbäume zu rechten und zu linken des Leuchters? Hier geht es um die Zeugen in der letzten Zeit. Bäume repräsentieren Menschen. So, was bedeutet das für mich, dass Gott mir eine geistliche Sicht geben will? Ich glaube, dass Jesus zu einem Blinden kommt, der körperlich blind ist. Er betet das erste Mal und er sieht Menschen umhergehen wie Bäume. Das heißt, er kriegt als erstes eine geistliche Sicht. Und danach erst gehen seine Augen leiblich auf. Und Jesus ist der Meinung, es ist wichtiger, geistlich zu sehen, als leiblich zu sehen. Das ist für mich die Auslegung. Und ich glaube, dass die Demut bedeutet, zu sagen, Jesus, ich brauche das jeden Tag neu. Dass du zu mir redest, dass du mir das zeigst. Wie kann ich es jetzt bei diesen ganzen Geboten machen? Jesus gibt uns jetzt einen Hinweis, weil er durch die ganze Bibel, das ist mein Thema heute, Choose Life, sagt Jesus, und das ganze Wort Gottes ist voll davon, er sagt, alles, was hier drin steht, ist, damit wir leben. Als erstes Mal das Alte Testament gelesen habe, habe ich gemerkt, das war der häufigste Satz, den ich in den Büchern Mose gefunden habe, ist, damit du lebst. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, die Schallplatte hängt. Damit du lebst. Damit du lebst. Damit du lebst. Das alles ist geschrieben, damit du lebst. Das ist, damit du lebst. Ist übrigens, damit du lebst. Das alles ist hier, damit du lebst. Damit du lebst. Damit du lebst. Hast du schon mal gehört? Damit du lebst. Warum hängt die Schallplatte? Weil Gott weiß, dass unser tiefstes Misstrauen ist, dass Gott Dinge schreibt, damit wir nicht leben, sondern dass wir eingeengt sind. Sonst würden wir seine Gebote anders fragen. Sag, öffne mir die Augen für die Schönheit der Sexualität, Gott. Zeig du mir, was du damit meinst. Mir ist scheißegal, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, den Ausdruck, ihr könnt Beschwerdemails gerne an die Leitung dieses Kongresses schicken. Vollkommen egal, was andere Leute definieren darüber. Zeig du mir, Gott, wie du die Dinge siehst. Und jetzt sagt Jesus dazu, dass man ihn falsch verstehen kann. Man kann ihn falsch verstehen, wenn er Dinge preacht, weil viele Leute denken, ja weißt du, der alte Bund ist vorbei, der neue Bund ist ja jetzt da. Das heißt, alles, was im Alten Testament ist, brauchst du eigentlich nicht mehr. Und jetzt sagt Jesus ein ganz wichtiges Zitat, ich will es dir vorlesen. Da sagt er, Matthäus 5,17, versteht mich nicht falsch. Ich weiß nicht, ob du schon einen Satz schon mal angefangen hast mit, versteh mich nicht falsch. Versteh mich bitte nicht falsch. Wann fängst du einen Satz so an? Wenn du denkst, ich könnte dich gleich falsch verstehen. Sonst muss ich so anfangen, oder? Versteh mich bitte nicht falsch. Es gibt Leute, die sagen es andauernd zu mir, vor denen habe ich immer Angst. Versteh mich bitte nicht falsch. Also, was kommt jetzt wieder? Ja. Versteh mich bitte nicht falsch. Also, warum fängt ihr den Satz so an? Weil das, was jetzt kommt, ist meiner Meinung nach das meist falsch Verstandene im Christentum. Also, versteht mich bitte nicht falsch. Warum ich, Jesus Christus, gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz, was ist das Gesetz? Erste Teil der Bibel. Er sagt nachher auch noch was über die Propheten. Gesetz und die Propheten. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen und zu bekräftigen. Jesus sagt, es gibt ein Puzzle und es gibt ein Bild. Und das ist, dass das ganze Wort Gottes auf ihn hinweist, dass Jesus Christus überall zu finden ist und dass er uns zeigen kann, wie alles zusammenhängt. Okay, was bedeutet es, wenn er es nicht abgeschafft hat für die Bünde? Es gibt Bünde, die Gott schließt mit Abraham, mit Mose, mit Jesus, mit David, es gibt noch Noah. Aber die Zeit jetzt nicht darauf eingehen, ich gehe jetzt nur mal auf die drei ein. Was macht Gott, als er den Bund mit Abraham einschließt? Er sagt, dein Bund, den ich heute mit dir eingehe, gilt für welchen Zeitraum? Bis Jesus kommt, gell? Steht in der Bibel, oder? Gut, einer hat Bibel gelesen, freut mich zu hören. Ich gebe dir einen ewigen Bund. Den Bund, den ich heute mit dir schließe, Abraham, gilt für alle Ewigkeit. Okay, interessant. Wie geht das jetzt, dass für alle Ewigkeit gilt, wenn das, die alten Bünde doch alle abgeschafft sind? Hast du was nicht anders überlegt unterwegs? Hat er sich unterwegs gemerkt, war beim PR-Berater, hat gemerkt, das Alte Testament kam nicht gut an bei den Menschen. Und da hat der PR-Berater gesagt, du musst ein bisschen hipper rüberkommen, komm als Jesus. So ein bisschen als gut Kumpeltyp und nicht mehr so krass rüber. Also war das der Punkt? Nein. Dieser Bund gilt für alle Ewigkeit. Das heißt, der erste Bund schließt Gott mit der Menschheit mit Abraham. Abraham war ein Heide, also jemand, der Gott nicht kannte. Es gibt Schriften, die über ihn sagen, in hebräischen und jüdischen Schriften, dass er Götzenstatuen hergestellt hat. Eines Tages kommt Abraham nach Hause und sagt zu seiner Frau, ich bin Gott begegnet. Weißt du, warum seine Frau fragt, wie er hieß, der Gott? Hätten ja viele sein können. Der hat Götzenstatue hergestellt. So, dieser Mann, dieser Heide, begegnet dem lebendigen Gott. Und er sagt zu ihm, ich berufe dich als eine Person, mit dessen Nachkommen ich die Welt erreichen will. Das war der erste Missionar der Weltgeschichte. Und er beruft ihn mit einem Bund. Ich will kurz mit dir reingehen, um dir zu zeigen, was das mit deiner Identität und deinen Wurzeln zu tun hat. Und dieser Bund, zu dem hast du übrigens einen Zugang. Was bedeutet das? Ich erkläre es dir kurz an Abraham. Er macht einen Bund, indem er ihm sagt, geh auf den Berg Moria hoch, nimm deinen Sohn mit, lauf 3 Tage dort hoch, nimm Holz mit und opfer ihn oben auf dem Berg. Vielleicht hast du die Bibelstelle schon mal gelesen. Wenn du weißt, dass Gottes Plan schon immer war, seinen Sohn Jesus zu schicken, weißt du, dass alles auf ihn hinweist. Epheserbrief sagt, dass Gott vor Beginn der Welt schon entschieden hat, seinen Sohn Jesus zu schicken. Das heißt, er wusste vorher schon, dass Jesus kommt. Es gibt viele Hinweise im ersten Teil der Bibel auf Jesus. Lass uns nur mal kurz gucken, welche Hinweise bereits jetzt in der Geschichte auf Jesus Christus da sind. Er muss 3 Tage den Berg hochgehen. Er muss das Holz selber schleppen. Weißt du, was Jesus musste? Er musste das Holz selber schleppen. Es war der Sohn von Abraham. Jesus war der Sohn Gottes und ist der Sohn Gottes. So, sie gehen dort hoch. 3 Tage ist für Abraham sein Sohn bereits schon tot. Weil er weiß, er soll ihn dort oben opfern. Der Berg Moria ist übrigens das Bergmassiv in Jerusalem, wo heute der Tempel drauf ist. Und ist übrigens der gleiche Bergmassiv, wo Jesus Christus ein paar tausend Jahre später gestorben ist. So, Abraham geht dort hoch. Er soll seinen Sohn opfern und kurz bevor es passiert, fällt er in einen tiefen Schlaf und Gott selbst, kannst du zu Hause nachlesen, schließt mit ihm einen Bund. Und der ist total einseitig, der Bund. Gott sagt, ich liebe dich, Abraham, ich bin für dich, ich nehme das Opfer auf mich. Und es heißt im Johannesevangelium, dass Abraham eine Vision hatte, in der er Jesus Christus sah. Ich weiß nicht, ob du dir das in deinem Köpfchen jetzt vorstellen kannst. Abraham, ein paar tausend Jahre vor Jesus, soll seinen Sohn opfern, ist oben, hat eine Vision und sieht Jesus Christus, den Tag von Jesus Christus. Welchen Tag, denkst du, hat er gesehen? Den Tag, wo Jesus ans Kreuz für uns gegangen ist. Meiner Meinung nach war es so. Abraham denkt, er soll seinen Sohn opfern. In dem Moment hat er eine Vision, ist am gleichen Berg Moria immer noch, nur 2000 Jahre später. Er sieht, dass ein junger Mann Holz trägt, aber es ist nicht sein Sohn. Er sieht, wie ein Vater mitleidet mit seinem Sohn und wie Jesus am Kreuz stirbt. Und Abraham sieht bereits dort das Wesen Gottes. Er weiß, dass Gott seinen Sohn Jesus schickt für uns und dass er für uns stirbt. Und Abraham ist sozusagen der erste Jude, der erste gläubige Mensch, den Gott beruft, mit dem Wesen Gottes, dass er dieser liebevolle Vater ist, der vorsorgt. Warum ist das am Anfang der Bibel? Wenn du diesen ersten Bund nicht kennst, wenn du nicht weißt, dass Gottes Wesen so ist, dass er seinen Sohn für dich schickt, dass er dich über alles liebt, dass er für dich sorgt und dieses Wesen hast, wirst du alles, was danach in der Bibel kommt, auf dem falschen Ohr hören. Alles. Du musst wissen, dass Gott dein Versorger ist, dass er dein Vater ist, dass er für dich sorgt, diesen Bund, den Gott in Abraham schließt. Also Gott zeigt zuerst sein Wesen in diesem Buch. Dann kommt Mose. Eieieiei. Jetzt kommen die Gebote. Wenn du jetzt Gottes Wesen nicht kennst, dann wirst du nur denken, der verbietet mir die ganze Zeit was. Was will er denn jetzt schon wieder? Und dann wirst du die Bibel lesen, wie ich sie gerade gezeigt habe, mit Puzzleteilen wegschmeißen und andere behalten. Weil du meinst, Gott meint es nicht gut mit dir. In Abraham sagt er, dass er die Welt retten will. In Mose zeigt er uns, von was er uns retten will. Warum ist das wichtig? Du kannst einen Römerbrief zu Hause lesen, der ist voll davon, dass er Paulus erklärt, wofür das Gesetz jetzt noch da ist. Zum Beispiel Römer 7. Durch das Gesetz, also durch das Lesen des Wortes Gottes, besonders des ersten Teiles der Bibel, erkennen wir laut Paulus erst unsere Sünde. Das ist krass, oder? Durchs Lesen des Wortes Gottes, im ersten Teil der Bibel, Paulus, Römer 7. Römer 2, Die Juden haben einen besonderen Zugang zu den Gesetzen und wissen deswegen, was Recht und Unrecht ist. Römer 3. Je besser du das Gesetz kennst, desto deutlicher wirst du erkennen, dass du Schuld in deinem Leben hast. Römer 5,20. Gott hat das Gesetz gegeben, damit alle Menschen erkennen können, wie sündig sie waren. Römer 6. Sünde führt zum Tod, sie zerstört dich. Also, Gott zeigt den Abraham, dass er dich liebt, und er zeigt dir in Mose, von was er dich befreien will. Wenn du gar nicht weißt, von was er dich befreien will, kannst du auch keine Heilung erleben. Ich mache dir zwei Beispiele. Wenn du zum Beispiel als Frau einen Knoten in deiner Brust hast, dann weißt du tendenziell in Deutschland, das ist kein gutes Zeichen. Warum? Jemand hat dir mal gesagt, ein Knoten in der Brust ist ein Hinweis, dass man dann zum Arzt geht. Das könnte Krebs sein. Anderes Beispiel. Wenn dein Leberfleck wächst, in einem aufgeklärten Land wie Deutschland ist, weißt du, das ist ein Hinweis, das könnte Krebs sein, dann solltest du zum Arzt gehen. Wenn du das nicht weißt, siehst du, oh, der Leberfleck wird größer, ich werde brauner. Ich habe immer dafür gebetet. Endlich, Gott erhört Gebete, lass ihn wachsen, Gott. Also wenn ich nicht weiß, dass das ein Hinweis für eine Gefahr ist, gehe ich nicht zum Arzt. Jesus Christus sagt, er ist dein Arzt. Er ist am Kreuz gestorben für all deine Sünden. Aber nur wenn du sie erkennst, kann er dich befreien. Wenn du gar nicht reinschaust in diesen Spiegel, weil du nicht weißt, dass Gott mit dir gut meint, wenn du gar nicht die Gebote anschaust, wirst du gar nicht dorthin kommen, dass Gott dich heilen kann als Arzt. Also, in Abraham zeigt er uns Gottes Wesen, in Mose zeigt er uns, von was er uns befreien will, und in Jesus zeigt er uns, wie er uns befreien will. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Es ist bedingungslose Liebe. Du kannst das alles annehmen, aber du musst es annehmen. Wenn ich eins von dem rausnehme, wird dein Christsein komisch. Ich mache dir ein Beispiel. Du hast nur Mose und nur Jesus, aber weißt nicht, dass Gott ein Vater ist und sein Wesen ein Versorger ist bei Abraham. Dann bist du ein gesetzlicher Christ, der so rumläuft und Leute verurteilt. Und ziemlich vernichtend ist. Wenn du Mose rausnimmst, was viele Christen machen, bist du ein Amazing Grace Christ, der total oberflächlich ist und sein Leben immer gleich, auf Deutsch gesagt, bescheiden bleibt. Weil du alles schön redest, sagst, ja, ich bin doch kein Sünder. Ich habe doch keine Sünde in meinem Leben. Bei mir läuft es doch gut. Ich brauche das doch alles nicht. Dann wird der geistliche und seelische Krebs dich zerfressen. Du wirst dich bei Gott darüber beschweren, aber Gott sagt dir, schau mal, du hast einen Spiegel, du kannst reinschauen, ich befreie dich von allem. Wenn du hinschaust, wirst du erleben, wie Gott dich davon heilt. Also, Gottes Wesen in Abraham, in Mose, von was er dich befreien will, in Jesus, wie er dich befreien will. Was mache ich jetzt mit diesen Bibelstellen? Noch kurz reingehen, die vielleicht zu schwierig sind. Jesus sagt, er wird es nicht auflösen. Was bedeutet das? Alles, was zeremoniell ist im ersten Teil der Bibel, alles, was im Tempel war, alles, was Opfertiere waren, alles, was dort auf dem Altar passiert ist, sagt dir Jesus Christus im zweiten Teil der Bibel, was damit passiert ist. Er sagt, der reale Tempel ist nicht mehr da. Jesus Christus ist der Tempel und dein Leben ist ein Tempel. Alles, was du im Tempel damals gemacht hast, will Gott heute wo machen? In deinem Herzen. Er will dich in deinem Herzen befreien, heilen, verändern, worshipen, all diese Punkte. Das heißt, alles, was zeremoniell ist, sagt Jesus, ist heute in deinem Leben möglich. Was heißt es für mich, wenn ich 3. Mose lese heute? Ich sage als allererste Psalm 119, Gott, öffne mir die Augen. Ich verstehe nichts. Das ist total demütig, gell? Zeig du mir, was du mit diesen Geboten meinst. Erkläre mir mehr, wofür Jesus Christus gestorben ist, durch all diese Opfer und so weiter. Und erkläre mir mehr, was du eigentlich denkst. Und dann wirst du Wunder über Wunder erleben. Letztens lese ich eine Stelle über Aussatz in 3. Mose. Früher hatte ich einfach die weggeschmissen, weißt du noch? Aussatz. 3. Mose. Weg. Heute sage ich, Jesus Christus, du bist das Wort Gottes. Öffne mir die Augen, erkläre mir mehr, wofür du gestorben bist. Dann lese ich das durch. Der Priester musste 2 Vögel nehmen. Den einen Vogel musste er töten. Den anderen Vogel hat er genommen und die Füße in das Blut getaucht und hat ihn fliegen lassen. Lass uns kurz mal überlegen, ohne Theologiestudium. Auf was könnte das hinweisen? Auf Jesus. Stellvertretender Tod. Der eine stirbt für den anderen, dass er wieder fliegen kann. Okay, er sagt, okay, Jesus, willst du mir irgendwas beibringen heute über Aussatz. An dem Tag war es für mich so, dass ich gemerkt habe, dass ich Dinge in meinem Leben habe, die ich schön rede. Und dann heißt es, was musste der damals tun? Also er musste das stellvertretende Opfer annehmen. Was ist mit zeremoniellen Dingen? Die hat Jesus für mich gemacht. Also ich kann jetzt dafür zu Jesus Christus gehen. Der Priester musste sich anschauen, ob der Aussatz sichtbar war. Und wenn am ganzen Körper es sichtbar war, hat er ihn für rein erklärt. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, dass Gott mir an dem Tag sagt, schau Tobias, so ist genau mit deiner Sünde. Du denkst, wenn du sie versteckst, funktioniert es in deinem Leben. Der einzige Weg ist, wenn du sie zeigst. Und wenn sie sichtbar wird, in dem Moment bist du geheilt von deiner Sünde. Wer seine Sünde bekennt, wird gereinigt von all seiner Sünde. Also lese die Bibelstelle, worshipe Gott über 3. Mose, dass Jesus für mich stellvertretend am Kreuz gestorben ist, dass es schlau ist, meine Sünde ans Licht zu bringen, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Aber wenn ich alles wegschmeiße, komme ich ja dort nie hin. Was mache ich jetzt? Okay, mit den ganzen zeremoniellen Dingen kann man noch sagen, okay, die kann ich auf Jesus Christus lesen. Was mache ich denn jetzt mit Gnade und Gesetz? Das ist auch sehr lustig im Christentum. Jetzt kommt jemand zu mir und sagt, ja, Pastor, super Predigt, aber ich bin unter der Gnade, ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz. Und ich sage, das ist ja voll cool für dich. Da habe ich gesagt, hast du einen Autoschlüssel? Ja. Kann ich mal haben? Ja. Okay, ich gebe ihn dir nicht wieder. Warum? Ich bin unter der Gnade. Im Gesetz steht, du sollst nicht stehlen, steht nicht im zweiten Teil der Bibel. I'm out of it. Also wie, das kannst du nicht machen. Wieso? Ich bin unter der Gnade. Ich kann doch jetzt stehlen. Ist doch scheißegal, oder? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, also, ja, das heißt es nicht. Ja, wie, das heißt es nicht. Was falsch war am Gesetz, bleibt falsch unter der Gnade. Wusstest du das? Und was richtig war unter dem Gesetz, bleibt richtig. Okay, also er hat es dann relativ schnell auch so gesehen, weil er den Autoschlüssel wieder wollte. Genau. Was mache ich jetzt mit den ganzen Speisevorschriften, die es in der Bibel gibt? Die Speisevorschriften sagt Jesus selber, nicht das, was du isst, macht dich unrein, sondern das, was aus deinem Herzen rauskommt. Du kannst mal zu Hause anfangen, die Bibelstellen im Kontext zu leben, sagen, Jesus, erklär mir mal heute, für mein Leben heute, was das für mich bedeutet. Habe ich jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, haben wir super Bücher dazu. Wenn ich nachher am Stand fragst, kann ich dir die auch sagen. Und dann sagt der Jesus noch, ich werde es bekräftigen. Jetzt kommt der unangenehme Teil für alle, die sagen, ja, weißt du, Altes Testament hat mit mir nichts mehr zu tun, ich nehme ja nur ein Neues Testament. Ist nicht lustig, aber ich finde es schon lustig. Also Jesus bekräftigt. Die meisten Menschen, die das sagen, haben die Bibel noch nie gelesen. Das finde ich immer besonders bizarr. Je mehr Leute mir sagen, die Bibel sagt ganz klar, sind meistens die Leute, die Bibel nie ganz gelesen haben. Das finde ich auch interessant, aber ist ein anderes Thema. Okay, also, was heißt bekräftigen? Jesus nimmt Bibelstellen, zum Beispiel, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Jetzt kommt bekräftigen. Zum Beispiel, das Gesetz sagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, bereits der Blick ist Ehebruch. Weißt du, was Jesus jedes Mal macht im zweiten Teil der Bibel? Ich sage es dir ganz leise. Da kannst du nachher behaupten, du wusstest es nicht, okay? Er macht es krasser, stärker, intensiver. Ehebrechen war vorher noch ganz okay, aber der Blick? Also wenn jemand Jesus etwas bekräftigt, wird es krasser. Letztens sagt jemand zu mir, ja, weißt du, Tobias, Altes Testament ist ja rum. Zum Beispiel Malachi steht, dass man den Zehnten zahlen soll. Ich bin unter dem neuen Bund, ich mache das nicht. Ich habe gesagt, ach super, gibst du dann alles? Ich bin ein bisschen schlagfertiger Pastor bei uns in der Kirche. Kommen die Leute schon nicht mehr zu mir mit solchen Fragen. Egal. Aber Neues Testament sagt, all in, alles. Ja, kannst du schon machen. Und trotzdem gibt es im Zehnten so viel Schönes zu entdecken. Man könnte jetzt noch lange drüber reden. Der entscheidende Punkt ist für mich heute nicht, dass du ohne Fragen herausgehst, sondern dass du mit mehr Fragen herausgehst. Das habe ich auch erreicht, wenn ich eure Gesichter angucke, bin ich sehr froh drüber. Ich möchte einfach, dass du dir überlegst, wenn du ab heute die Bibel aufschlägst, ob du das Experiment sagst, Jesus, du bist das Wort Gottes, ich stelle mich unter die Autorität, ich werde nicht mehr Gott spielen und sagen, was von dir inspiriert ist und was nicht. Ich will, dass du zu mir redest und dass du mir die Augen öffnest. Ich will eine Person sein, die im ersten und zweiten Teil der Bibel Jesus Christus entdeckt. Und ich will eine Person sein, wo Gott mir zeigt, wo ich körperlich, seelisch oder geistlich krank bin. Warum? Um dann das Kreuz anzunehmen. Und ich möchte zum Abschluss beten mit uns. Ich hoffe deswegen, dass du Fragen hast, weil wenn wir Fragen haben, fangen wir an zu suchen. Und wenn wir anfangen zu suchen, sagt Gott, dass wir finden werden. Und ich möchte jetzt beten, für manche Leute wird es heute im Raum das dran sein, dass du dir das wünschst, dass Jesus Christus mit dir das Gleiche macht wie mit dem Blinden. Dass er die Hände auflegt und du geistlich in neuen Dimensionen Dinge siehst. Und damit meine ich im Wort Gottes. Das werde ich gleich beten, weil es für dich dran ist, kannst du es mitbeten. Und ansonsten dich segnen, dass du diskutierst, Gott suchst, die Bibel aufschlägst und dabei Freude hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Dinge anregst, vielleicht auch viele Fragen auslöst jetzt. Aber ich bete es für mein Leben ganz neu und für jeden, der das hier möchte, dass du mir jetzt deine Hände nochmal neu auflegst und mir geistlich offene Augen schenkst. Ich will beten wie David, öffne mir die Augen, damit ich die Schönheit deines Gesetzes erkenne. Ich möchte beten wie David, lehre mich, dass ich Einsicht habe, was du dir schon immer gedacht hast. Ich bete wie David im Psalm 119, zeigte mir deine Wege, damit ich gerade drauf gehen kann. Und ich danke dir, Vater, dass du eine neue Sehnsucht in uns freisetzt, dich zu suchen. Die Bibel aufzuschlagen und sagen, Jesus, rede du heute ganz frisch zu mir. Ich danke dir, dass du uns leitest. Und ich bete jetzt im Moment der Stille, dass du uns zeigst, was unser Schritt heute ist. Ich möchte diesen Moment der Stille dir jetzt geben, wo du einfach kurz überlegst, was ein Gedanke heute für dich ist aus diesem Input, den du mitnehmen möchtest. Vater, ich danke dir, dass du unfassbar groß bist, dass du schon immer geplant hast, deinen Sohn zu schicken. Und ich bete, dass du neu in unsere Herzen kommst an diesem Tag, dass wir dir neu begegnen, du neue Leidenschaften, neue Liebe zu dir entfachst.